kann nichts Besseres sagen zum Anfang der Predigt als das, was in der Offenbarung zu lesen ist. Wer Ohren hat, und ich gucke mich mal um, sieht gut aus, habt ihr alle, der höre. Ja, auch Elisa hat Ohren. Ja, gut, dass du nochmal kontrollierst. Hört zu, was Gott, was Jesus, was der Heilige Geist euch ganz persönlich zu sagen hat. Das ist schon eine spannende Geschichte, die Offenbarung mit den sieben Sendschreiben an die Gemeinden und heute Predigtext, das Sendschreiben an die Stadt Sardes. Heute Türkei, gibt viele schöne Ruinen zu sehen und Jesus, was macht er? Er liefert eine Diagnose, an welcher Stelle die Gemeinde erkrankt ist, wo es nicht gut aussieht, wo Arbeit zu tun ist, woran muss, wo man arbeiten muss und wo man Buße tun muss. Eine Diagnose. Oberflächlich scheint bei denen alles in Ordnung. Jesus sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Und dieser Name ist Jesus selbst. Alles da. Man könnte meinen, es ist Elia. Jeder weiß, Elia, ja, hier wird Jesus in die Mitte gestellt. In Sardes dachte man genauso. Hey, tolle Gemeinde, die halten den Namen Jesus hoch. Und doch stimmt was nicht. Es ist nur Oberfläche, es ist fromme Fassade. Jesus schaut genauer hin. Eigentlich ist die Gemeinde lebendig und dann doch ist sie tot. Gott sieht hinter diese Fassade, Jesus sieht dahinter, was wirklich in der Gemeinde vorgeht. Und das haben wir schon öfters gehört. 1. Samuel 16, Vers 7, was für ein schöner Vers. Gott sieht das Herz an und erkennt dabei eben auch, was nicht in Ordnung ist. Wir können Gott einfach nichts vormachen. Unmöglich. Vor uns können wir so tun, als ob wir die Frommsten und Heiligsten wären, immer zu Hause stille Zeit machen, immer beten mit einem Lächeln und nichts falsch machen. Aber Gott sieht ins Herz. Wie bei einer Röntgenuntersuchung sieht man tatsächlich, was im Innern vorgeht. Gott sieht genau hin. Und in Sardes ist was nicht in Ordnung. Jeder kann mal für sich überlegen, heute ist ja Tag der Buße. Auf was meinst du selber, würde Gott dich hinweisen? Er sieht ja in dein Inneres. Und wenn Gott so eine Diagnose erstellen würde, was würde drinstehen? An welcher Stelle hakt es bei dir im Glauben? Wo hast du noch ordentlich viel Sünde im Keller versteckt aus der Vergangenheit, von heute, von gestern? Wo würde Jesus dich darauf hinweisen? Da musst du ran. Wenn Gott in dein Herz sieht, vor welchen Gedanken und Wünschen, vor welchen Entwicklungen in deinem Leben würde er dich warnen? Stopp! Wenn du damit weitermachst, verlierst du dein Leben. Hör auf damit, sonst fügst du dir selbst Schaden zu. Ruft Jesus der Gemeinde in Sardes zu, aber nimm das ruhig persönlich, das ruft er uns allen zu. Hör auf damit. Machen wir uns nichts vor, Gott sieht alles. Alles wird offenbar vor ihm. Wie sieht deine Diagnose aus? Was schätzt du? Was steht in deinem Diagnosebericht? Hast du das schon mal gemacht? Gott darum gebeten? Schau auf mein Herz, schau in meine Seele und zeig mir doch bitte, was nicht in Ordnung ist. Weil eigentlich wollen wir doch, dass Gott uns in Ordnung bringt und dass wir ein Leben lang eben am Jesus festhalten, im Buch des Lebens stehen bleiben. Wir wollen doch wissen, was nicht in Ordnung ist. Oder traust du dich nicht so zu beten? Jesus, mach mal eine Diagnose von meinem Glauben und weis mich auf die Dinge hin, an die ich ran muss. Vielleicht trauen wir uns nicht oft, weil wir schon wissen, was Jesus uns sagen würde. Ein Raucher weiß schon, was der Arzt ihm oder ihr sagen wird, wenn er wegen Atemproblemen zu ihm geht. Hör auf damit. Es führt zum Tod. Das Gleiche gilt für alle gesundheitlichen Probleme, die auf ein bestimmtes Verhalten zurückzuführen sind. Mach so weiter und dein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich. Die Lebensfreude, die Lebensqualität sinken. Und am Ende stirbst du. Jesus macht das Gleiche, was ein Arzt tut. nur auf den Glauben bezogen. Er schaut, was sich in Ordnung ist und möchte, dass du lebst. Jesus untersucht nicht den körperlichen Zustand, sondern den Zustand deines Glaubens, wenn du das möchtest. Die Gemeinde bekommt es zu hören. Wieso macht Jesus das? Es fühlt sich ja so an, als ob es eine Drohung ist. Freut sich Jesus etwa, wenn er Teile bei uns entdeckt oder in einer Gemeinde, die nicht in Ordnung sind, damit er draufknüppeln kann, damit er drohen kann und schimpfen kann? Natürlich nicht. Jeder von uns weiß, was Jesus am Kreuz getan hat und dass er gesagt hat, deswegen bin ich gekommen, für die Kranken, damit ich sie heilen kann, die Sünder, damit ich ihnen Vergebung zusprechen kann. Jesus tut das, damit er uns durchtragen kann, durchs Leben, durch Schuld, durch schwere Zeiten. Und es sind Hinweise und natürlich auch Warnungen, hör auf damit. Aber nicht, um zu schimpfen, nicht, um zu drohen, sondern um dich zu ändern, zur Umkehr zu bewegen. Und das ist das Schöne an Jesus, der meckert nicht nur und zeigt, was nicht in Ordnung ist, sondern er zeigt gleichzeitig auch den Weg zur Heilung auf. Die Medizin, das Medikament, könnten wir sagen, das, was zu tun ist, um gesund zu werden. Jesus sagt der Gemeinde, was zu tun ist, damit ihr Glaube wieder richtig lebendig wird. Nicht nur außen, nicht nur Fassade, sondern tief im Herzen. Dündar Karamsa war gestern bei uns im Konfirmandenunterricht und er sagte, was ihn überzeugt hat am christlichen Glauben und was ihn dazu veranlasst hat, dem Islam abzusagen, ist, dass er Jesus im Herzen gespürt hat, erlebt hat, diese Geborgenheit, diese Sicherheit. Und dann hat er gesagt, das ist die Wahrheit. Das habe ich bei mir, bei Allah noch nie erlebt. So ein Gefühl, das so richtig tief ist, tief reingeht. Und das möchte Jesus, dass wir das alle erfahren. Diese tiefe Geborgenheit, diesen tiefen Frieden und diese großartige Freiheit, die nur er geben kann. Hier die Anleitung für Sardes. Vielleicht ist auch was für dich dabei. Wir gehen das mal durch in Vers 3. Jesus sagt, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Punkt 1, und das ist ganz spannend hier, finde ich, erinnere dich an deinen Anfang. Jesus sagt ja, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Den Augenblick, die Zeit, in der dir klar wurde, Jesus gibt es wirklich erlebt. Mich hat das persönlich umgehauen und man vergisst dieses Gefühl. Auch als Christ, man lebt so seinen Alltag, man geht in den Gottesdienst, man liest die Bibel. Aber dieses erste Gefühl, wenn einem vergeben wird, wenn man merkt, hey, Jesus schenkt dir Leben und Freude und Geborgenheit und Sicherheit, das ist so kostbar anscheinend, dass Jesus sagt, vergiss das niemals. Das Gefühl, wo du den Glauben zum ersten Mal empfangen hast. Und ich finde das so spannend, dass Jesus hier vom Empfangen redet, weil es heißt ja nur, dass ich es empfangen habe. Geschenkt hat es Gott. Und wenn mir das auch klar ist, dass ich mir das nicht verdient habe, sondern dass ich das nur empfangen habe, dann sollte es Klick machen, weil das heißt doch, dass Gott dir persönlich ein Geschenk gemacht hat. Und wiederum heißt das konsequenterweise, dass du Gott wichtig bist. Sonst hätte er dir das Geschenk nicht gemacht. Das heißt, du bist was Besonderes. Gott hat dir was geschenkt. Etwas ganz Großes. Dieser erste Augenblick, wo dir die Augen geöffnet wurden. Der ist so kostbar. Und ich hoffe, du erkennst, dass du es nicht verdient hast, sondern dass du es nur empfangen konntest und hören konntest. Es kommt von Gott persönlich für dich. Und das hebt dich empor, das macht dich groß, das macht dich was zu was Besonderem. Sonst hätte Gott dir nichts geschenkt. Und schön, dass du es angenommen hast. Und an diesen Augenblick erinnere dich, sagt Jesus. Das empfiehlt er der Gemeinde in Sardes. Und ich glaube, das tut auch uns gut, uns daran zu erinnern. Gott ist der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von allem und jedem. Und er ist zu dir gekommen, hat dir dieses Geschenk gemacht. Wie wertvoll macht dich das? Unendlich. Vergiss das niemals. Was hast du damals gehört? Was hat dein Herz berührt? Und fühlte sich das nicht wunderbar an? Verbuddel dieses Gefühl nicht. Erinnere dich daran, wie dieser Moment war. Vergiss es niemals. Punkt 2. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Punkt 2, festhalten. Halte fest, was du erfahren und erlebt hast mit Jesus. Ich habe das nie ausprobiert mit meinen Kindern, aber man sagt, wenn mein kleines Kind an der Wäscheleine hängt, das lässt nicht los. Niemals. Ich habe es nie ausprobiert, war mir doch zu gefährlich. Aber ich habe ein paar Videos gesehen, die haben das gemacht. Wann hält man sich denn fest? Wenn es wackelt, wenn es stürmt, wenn es eben schwierig wird, sonst brauche ich mich nicht festhalten. Und Jesus gibt uns Anweisungen, dass das nötig ist, ab und zu richtig fest zuzupacken. Am Glauben und die Erinnerung, die wir haben, all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, gerade der erste Augenblick, aber all die anderen Gebetserhörungen, Erlebnisse, die du, sie mit Gott hatten, die sind wie so im Haltegriff. Von denen kann man ein Leben lang zehren, wenn man sie nicht vergisst. Aufschreiben oder sich Zeit nehmen, sich daran zu erinnern. Denn wir brauchen diese Griffe, wenn es stürmisch wird, wenn es wackelt und wenn wir Halt suchen. Wie arm dran ist der Mensch, der keine Erfahrung mit Gott hat und sterben muss und nichts hat, woran er sich festhalten kann. Und wie gesegnet bist du, wenn du etwas hast im Leben, wenn du Jesus hast und dich daran klammern kannst, im Leben und auch im Tod. Punkt 3. So denke nun daran, sagt Jesus, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wollen wir nicht. Ist ja nicht umsonst so, dass der Buß- und Bettag abgeschafft worden ist, damit die Pflegeversicherung finanziert wird. Wer tut noch Buße? Nimm das, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben, in deinem Verhalten, in deinem Tun, in deinem Reden und in deinem Denken und lass es dir von Gott und durch Jesus vergeben. Das Problem ist ganz oft, dass wir es gar nicht merken, dass wir mit manchen Aussagen Menschen verletzen und wehtun, hier in der Gemeinde. Und wir merken gar nicht, dass wir schuldig werden. Problem ist natürlich erstmal zu erkennen, dass ich schuldig geworden bin. Und dann gibt es dieses unglaubliche Versprechen von Jesus, eine Garantie. Und das ist besonders schön aufgeschrieben im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für ein Angebot! Wenn Leute sagen, das vergibt mir Gott niemals oder das kann mir niemals vergeben werden, dann kann man auf diese Stelle hinweisen und sagen, nee, wenn du sie bekennst von Herzen, so wird dir vergeben werden. Garantiert, keine Zweifel, kein wenn, vielleicht, als wenn, überhaupt, vielleicht, als ob. Garantiert, wenn du das tust, wird dir vergeben. Deswegen lege ich euch das nahe, auch heute, in der Stille nachher. Nutze diese Chance. Vielleicht fängst du an mit einem Gebet in der Stille, dass Jesus dir zeigt, wo du dich besudelt hast. So heißt es ja so schön in diesem Text. Wo Flecken auf deinem weißen Kleid sind, die weg müssen. Manchmal sieht man sie nicht, manchmal erkennt man sie nicht. Aber wenn man den Mut hat, dafür zu beten, dass Jesus einem das zeigt, kriegen wir auch die Chance, diese Flecken wegzukriegen. Wenn wir sie bekennen. Erkennen, bekennen, reinigen lassen, das ist Buße tun. Tut eigentlich nicht weh. Den Schmerz hat Jesus am Kreuz gehabt. Und das dürfen wir und sollen wir und müssen wir nutzen. Sein Sterben am Kreuz, sein Blut wäscht uns rein. Lass uns das tun. Jesus ist dafür gestorben. Wäre schade, wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen. Vers 4 ist das mit den besudelten Kleidern. Aber du hast einiges in Sardes. Du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Besudelt sind nur die Kleider, die nicht regelmäßig gewaschen werden. Die Gefahr vom Glauben an Jesus abzufallen ist besonders hoch, wenn wir nicht regelmäßig unsere Schuld, unsere Sünde bekennen. Dann kommt ein Fleck dazu und noch ein Fleck Und jeder, der gewaschen hat, schon mal weiße Wäsche, weiß, irgendwann ist es nicht mehr. Dann ist es grau, dann wird es dunkel und abstoßend. Regelmäßig waschen. Regelmäßig die Sünden bekennen. Dieses Bild ist einfach so klasse, dass wir tatsächlich benutzen können für unser Leben, für unser Glauben, für unsere Sünde, für unsere Schuld. All unsere Flecken auf unserer ansonsten weißen Weste durch Jesus kriegen wir so weg. Wir stehen wieder gerecht da. Aber ohne Buße, Umkehr und Vergebung wird unser Kleid, unser Hemd, unsere Weste immer dreckiger. Einmal im Jahr am Buß- und Bettag? Zu wenig. Bis dahin ist das Ding so dreckig. Und wenn man Pech hat, das ist ja die Warnung von Jesus, fällst du vom Glauben ab. Und wenn du ganz viel Pech hast, wirst du sogar ausgetilgt aus dem Buch des Lebens. Lass es nicht so weit kommen. Am besten, man macht es täglich, wöchentlich, zumindest monatlich. Jedes Mal beim Abendmahl haben wir dieses Angebot, rein Tisch zu machen. Du kannst es auch bei dir zu Hause machen, im Stillen, auch das geht. Nur mach es. Bild dir nicht ein, du hast keine Sünde getan. Bete, dass Jesus dir die Sünde zeigt, damit du sie loswerden kannst, damit dein Kleid nicht mehr besudelt ist. Das ist nicht einfach. Sonst würde Jesus in Vers 5 nicht schreiben, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Nicht auf andere zeigen, sondern auf sich selber zeigen und sagen, da bin ich dreckig gewesen. Es geht um dein Kleid, um deine Weste, nicht um die der anderen. Sorg dafür, dass du gereinigt wirst durch Jesus. Sorg dafür, dass du das überwindest, den Stolz, die Arroganz, dass du kein Sünder bist oder in den letzten Monaten nicht gesündigt hast. Überwinde das. Und deine Belohnung ist wunderbar. Jesus wird dich bekennen vor seinem Vater, vor seinen Engeln und du wirst im Buch des Lebens bleiben. Ist ja beim Einnehmen von Medizin nicht. Unser Sohn musste jetzt auch Antibiotikum schlucken und das dreimal am Tag. Man muss die Abstände einhalten. Wenn man die nicht einhält, verliert das Zeug seine Wirkung. So ist das mit der Sündenvergebung auch. Arbeitet daran. Bringt alles immer gleich vor Jesus, so bleibt ihr immer in seiner Nähe und ihr behaltet eine weiße Weste. Regelmäßig Buße tun. Das ist ein wichtiger Tipp von Jesus. Oder du tust es nicht. Dann setzt du dich einer unnötigen Gefahr aus. Und Jesus stellt genau die gleiche Diagnose vielleicht bei dir, wie er es bei Sardes tut. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Lass es erst gar nicht so weit kommen. Jesus stellt sich doch vor als der, der alles kann. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Jesus ist vollkommen. Sieben Geister, die Zahl sieben, ist die Zahl der Vollkommenheit, der göttlichen Vollkommenheit. Und Jesus sagt, ich kann alles. Ich bin vollkommen, ich kann dir helfen, egal was es ist. Ich kann dir vergeben, egal was es ist. Nichts ist mir unmöglich. Gib keine Grenzen, keine Einschränkungen, keine Ausreden, keine Hindernisse. Ich bin der, der die sieben Geister hat. Und er ist der Chef, nicht nur der sieben Gemeinden. Wieder die Zahl der Vollkommenheit. Mit den sieben Gemeinden sind nicht nur die sieben Gemeinden der Sendschreiben genannt in der Offenbarung, sondern alle Gemeinden weltweit. Und Jesus ist und bleibt der Chef. Er ist der, der hier regiert. Es ist nicht unsere Gemeinde, das ist nicht meine Gemeinde als Pastor. Das hier ist Jesu Gemeinde. Niemand sonst kann sich damit brüsten. Keine Gemeindeältesten, kein KV, kein Politiker, kein Bischof, kein Papst. Keiner ist hier der Chef außer Jesus allein. Der, der sagt, er hat die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne in seiner Hand. Willst du umkehren? Du sehnst dich nach Vergebung und nach Leben? Dein Glaube ist ins Stocken geraten? Die Freude am Glauben ist dir abhandengekommen? Jesus ist dein Ansprechpartner. Er kann helfen. Er kann dir helfen, egal wo der Schuh drückt, wie hässlich auch immer deine Flecken sind. Er kann's. Und dann, wer Ohren hat, der höre. Was der Geist den Gemeinden sagt. Wir können die Ohren verschließen. Typisches Beispiel sind die Pharisäer. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht ruckzuck auch zu Pharisäer werden. Die Ohren verschließen. Zum einen, weil wir die erste Liebe, dieses erste Aha-Erlebnis vergessen haben. Das Gefühl abgeflaut ist, wie besonders ich bin, was Gott mir für ein Geschenk gemacht hat. Aber eben auch, dass ich immer auf die Vergebung angewiesen bin, auf Gottes Vergebung durch Jesus Christus. Hören ist ganz wichtig. Zum Ende nochmal 1. Johannes, jetzt auch die Verse drumherum von dem Vers 9, weil da steckt genau das drin, dieses Hören und das Tun. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und wenn Jesu Wort nicht in uns ist, dann stehen wir am Ende in der Gefahr, den Glauben zu verlieren, ausgetilgt zu werden aus dem Buch des Lebens. Eine Warnung, dass man einfach nicht dahin plätschert als Christ, sondern immer hört, dass wir wachen, so fasst Jesus seine Gegenmaßnahme zusammen, wachsam bleiben. Ich kenne das Gleichnis von den Jungfrauen. Wachsam bleiben. Er kommt wie ein Dieb. Sei vorbereitet. Wenn du regelmäßig Buße tust, dein Kleid sauber ist, dann brauchst du dich nicht davor zu fürchten, dass Jesus auf einmal erscheint und die Welt hier zu Ende geht. Dann bist du vorbereitet. Wachet. So fasst Jesus alles zusammen, was ihr tun müsst. Wachet. Sorgt für weiße Kleider. Sorgt dafür, dass ihr nicht vergesst, was Gott und Jesus dir Gutes getan haben. Amen.